Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Die Welt kann sich in diesen Jahren ein bisschen anfühlen wie Realität gewordener Fußballerspruch. Erst hat uns die Pandemie überrascht und ziemlich auf den Kopf gestellt und dann hat Russland einen Krieg in Europa weitergetrieben, die Ukraine überfallen. Es ist klar, dass in den reichen Ländern des globalen Nordens man darüber reden kann, was das mit uns macht, während natürlich in manchen armen Ländern permanenter Krisenzustand herrscht. Aber das ist natürlich kein Grund, nicht darüber zu reden, wie eben hier in diesem Land man damit umgehen könnte. Stefan Grünewald ist Psychologe, Autor und Marktforscher. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und habe ihn gefragt, was das bei den Menschen hinterlässt, wie man damit umgehen kann mit dieser Mischung, die wir auch in dieser Woche nochmal so extrem erlebt haben. Auf der einen Seite Angriffe auf Pipelines, hohe Energiepreise, all das und dann wiederum der Plan der Bundesregierung, gegen den, wie Christian Lindner gesagt hat, Energiekrieg etwas zu tun, mit einem, wie Olaf Scholz meint, Doppelwumms. Darüber haben wir gesprochen und Stefan Grünewald ist der Meinung, das macht erstmal ein bisschen Verwirrung.
Also ich glaube, das Grundgefühl ist im Moment sehr stark geprägt durch eine große Unbestimmtheit. Das heißt, die Menschen erleben eine Krisensituation, die anbrandet, die in gespenstischer Art und Weise unbestimmt ist. Also niemand weiß genau, was da auf ihn zukommt, ob er die Kosten stemmen kann, ob er in einer lauwarmen Wohnung sitzt oder ob es den Blackout gibt und er dann im Kalten und Dunkeln sitzt. Ein zweites Momentum des Unbestimmten: Wir sind ja in multiplen Krisen und die Bürger wissen im Moment gar nicht, verstärken sich die Krisen, führt also die Ausweitung des Krieges, wie jetzt die Sabotage der Pipelines dazu, dass sich die Energiekrise noch weiter zuspitzt.
Also
das dritte Unbestimmtheitsmomentum sind die Entlastungspakete, also die Menschen realisieren, dass da was gemacht wird, aber sie können überhaupt nicht ermessen, ob ihnen das im Alltag hilft, weil sie noch keine Vorstellung davon haben, was auf sie da genau zukommt.
Da ist Unsicherheit da und jetzt sind diese Worte ja aber schon irgendwie was Unterschiedliches, ne? Deshalb habe ich die beiden genannt. Christian Lindner, der den Energiekrieg, das ist ja eher was Besorgniserregendes, nennt. Und dann haben wir den Doppelwumms. Mein Gedanke bei diesem Doppelwumms war, dass, und zumal in der Art von Olaf Scholz präsentiert, das hat ja fast sowas bewusst am Rande des sprachlich lächerlich Kratzenden, das Doppelwumms. Kann das auch gute Strategie sein? Also solange einer wumst, kann es so schlimm nicht sein.
Ja, es ist natürlich ein Versuch, eine Beruhigung herzustellen. Und er hatte ja schon mal von einem Wumms gesprochen, jetzt kommt der Doppelwumms. Die Gefahr ist natürlich, weil das auch so unkonkret ist, das ist ja auch fast kriegerisch, wenn es wumst. Kommt danach der Dreifachwumms. Also ich glaube, die Intention ist nachvollziehbar, aber das große Problem bleibt die Unbestimmtheit. Ich glaube, die Menschen brauchen ganz konkrete Erfahrungen, was das auch finanziell für sie bedeutet. Sie brauchen konkrete Hinweise, wie eine Gas- oder Energierechnung am Ende des Jahres aussehen kann, damit dieser diffuse Angstraum Konturen annimmt.
Ist diese Diffusität auch ein Grund dafür, dass wir sowas beobachten wie eben dann doch noch mangelndes Handeln in manchen Bereichen jedenfalls? Also ganz konkret eben ist ja eine Ansage gerade die, es muss Energie gespart werden und für diejenigen, für die es finanziell eben besonders schwierig ist, ist Energiesparen natürlich sowieso ein sinnvoller Hinweis. Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber, dass der private Gasverbrauch zum Beispiel sogar eher höher liegt gerade. Also sind wir durch diese Diffusität auch ein bisschen gehemmt im Handeln?
Wir sind einerseits durch die Diffusität gehemmt. Wir erleben aber, dass es unterschiedliche Gruppierungen in der Bevölkerung gibt. Am prekären Rand, die Menschen beschreiben uns, dass sie überhaupt keine Sparpotenziale mehr sehen. Sie haben alles ausgereizt, sie haben große existenzielle Sorgen, sie wissen nicht, wie sie durch den Winter kommen. Und die Sparappelle der Regierung erleben sie fast als zynisch, weil sie keinen Spielraum mehr haben. Am anderen Ende gibt es die Besserverdienenden, die zum Teil das Gefühl haben, sie können sich der Krise komplett entheben, sie können sich das Sparen sparen. Da beobachten wir fast so einen Trotzkonsum. Man versucht, die Krisengeister zu vertreiben, indem man jetzt erst Recht verreist oder Geld raushaut. Und dazwischen bewegt sich so die bürgerliche Mitte, die zum Teil von Abstiegsängsten geplagt ist, die mehr arbeitet, die spart, was es nur zu sparen gibt, um einen Wohlstandsverlust zu vermeiden.
Eine Kollegin sagte in der Vorbereitung dieses Gespräches, sie sei motiviert, etwas zu tun durch Wut auf den russischen Krieg und zu sagen, okay, das ist für mich auch eine Art, mich zum Handeln zu motivieren. Also wäre es eigentlich, jetzt ist Wut vielleicht auch nicht immer ein guter Ratgeber, aber wäre es eigentlich sinnvoll zu suchen nach motivierenden Elementen, damit wir eben gut durch diese Zeit kommen?
Also motivierende Elemente sind sehr wichtig. Wir merken, das Thema Krieg, was im März, April eine große Welle der Solidarität hervorgerufen hat, ist seit dem Sommer weitgehend ausgeblendet worden. Also die Menschen sind im Moment viel stärker auf die heimische Energiekrise fokussiert als auf diesen Krieg. Und wir erleben bei vielen Bürgern eine Zunahme des Einzelkämpfertums. Die Unbestimmtheit der Krise führt dazu, dass jeder guckt, wie kann ich gut durch die Zeit kommen. Man ist allenfalls noch auf die eigene Familie bezogen. Aber die große gesellschaftliche Solidarität schwindet im Moment. Wenn man die Menschen motiviert, ist es wichtig, darauf zu weisen, wir trauen euch dazu, wir glauben an eure Selbstwirksamkeit. Und wenn man daran appelliert, dass wir eine Krise haben, wo ein Teil der Bürger noch eine Handlungsmöglichkeit haben, das heißt, die Bürger haben den starken Arm am Thermostat oder an der Armatur zu drehen, dann kann das durchaus etwas sein, was auch Stolz hervorruft. Das Problem der politischen Kommunikation in der Vergangenheit war, dass viele dieser Energiespartipps eher bevormundet drüber kamen. Beispiel Waschlappen, da fühlen die Menschen sich sozusagen in ihre Kindheit zurückversetzt, wo sie von mütterlicher Hand traktiert wurden mit dem Waschlappen. Das hat wenig mit Selbstwirksamkeit und da fühlt man sich durch die Empfehlung auch wieder klein gemacht.
Wenn man es so allgemein sagen kann, was hat uns quasi die Erfahrung, die wir ja gerade schon als Krisenerfahrung haben, aus der wir kommen, nämlich diese Corona-Pandemie, die auch nicht für alle irgendwie gleich war, weil es zwar schon so ist, dass sich jeder und jeder anstecken kann, aber ja schon ein Unterschied war, ob man jetzt irgendwie im Haus mit Garten oder in der Eigentumswohnung den Lockdown verbringt oder eben irgendwie mit zu vielen Menschen in einer kleinen Plattenbauwohnung und sowieso zu wenig Geld. Also auch da waren Unterschiede. Aber kann man trotzdem sagen, diese Krise hat uns sozusagen etwas mitgegeben, das kann man ja in die eine oder andere Richtung sehen. Also hat sie uns vielleicht resilienter gemacht oder hat sie den Rucksack schon halb vollgepackt und jetzt kommen noch weitere Steine dazu? Würden Sie sagen, das eine oder andere ist eher die Tendenz, in der wir uns gerade befinden?
Also beide Krisen haben das Gefühl verstärkt, dass wir als Gesellschaft keine Schicksalsgemeinschaft sind. Das ist so auf dem Negativkonto. Also Sie beschrieben es, die einen sitzen in beengten Verhältnissen, denen fällt die Decke auf den Kopf und die anderen haben das Gefühl, das ist jetzt eine entschleunigte Zeit, in der man zu sich kommt und endlich mal die Buße hat, sich und die Schränke zu sortieren. Das wiederholt sich in der anbrandenden Energiekrise. Zumindest die Corona-Krise hat dazu geführt, man hat eine Art Wandlungszuversicht entwickelt, weil alle haben in den Lockdown-Phasen ihr Leben umgestellt und die Erfahrung gemacht, dass sie auch anders durch den Tag kommen können. Und das gibt so eine gewisse Zuversicht, dass man auch zukünftige Krisen bewältigen kann. Allerdings, das große Problem und die große Sorge der Menschen ist, diese Vielzahl der Krisen, die führen auf Dauer, weil sie unüberschaubar sind, weil man gar keine Idee mehr hat, wie man das alles bewerkstelligen soll, wie man da wieder rauskommen soll. All das führt natürlich auch zu einer wachsenden Sorge, dass die Krisen einen komplett übermannen.
Meint Stefan Grünewald, Psychologe, Autor und Marktforscher.